Das ARD-Interview der Woche, heute zu Gast Thomas Krüger, 1959 geboren, in der DDR, dort auch aufgewachsen. Er hat eine Ausbildung zum Facharbeiter für Kunststoffverarbeitung absolviert, Theologie studiert. Er engagierte sich in der DDR-Bürgerrechtsbewegung. 1989 war er Mitgründer der Sozialdemokratischen Partei in der DDR, der SDP. Er war kommissarisch der letzte Oberbürgermeister von Ost-Berlin, dann Familien- und Jugendsenator im Gesamtberliner Senat, dann Bundestagsabgeordneter für die SPD, deren Mitglied er bis heute ist. Und nicht zuletzt, und in dieser Funktion haben wir ihn heute eingeladen, er ist seit 2000 Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag.
Herr Krüger, bei Wahlen kommt immer ein Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung ins Spiel. Das ist der Wahl-O-Mat. Vielleicht ganz kurz für die, die den Wahl-O-Maten nicht kennen. Was ist das?
Der Wahl-O-Mat ist ein Online-Tool, womit man die Position der Parteien, die zu den Wahlen antreten, mit der eigenen Überzeugung vergleichen kann. Das geschieht in Form von 38 Thesen, die man mit Ja, Nein oder Neutral beantwortet. Und dann gibt es sozusagen ein Ergebnis nach der Beantwortung dieser 38 Thesen. Und entweder wundert man sich oder man fühlt sich bestärkt in seiner Position.
Ich habe mich gewundert, ich habe durchgeklickt, ich habe ein anderes Ergebnis präsentiert bekommen als die Partei, die ich eigentlich präferieren würde. Inwieweit kann der Wahl-O-Mat bei der Wahlentscheidung helfen?
Also der Wahl-O-Mat bildet keine emotionalen Beziehungen zu den Parteien ab, sondern ausschließlich ein Vergleich mit den Inhalten der Wahlprogramme der Parteien. Und zum Zweiten nutzt er natürlich die Thesen, die Unterschiede zwischen den Parteien generieren. Deshalb ist das kein repräsentatives Tool, sondern eine Art spielerischer Umgang und eine Annäherung an die Wahlprogramme der Parteien. Und die Entscheidung muss natürlich jeder selber treffen an der Wahlurne. Aber die meisten Leute, das haben wir durch eine Umfrage herausbekommen, kommen in der Gegend der Parteien an, die sie tatsächlich präferieren. Das ist nicht immer die Partei, die man tatsächlich wählt, sondern häufig auch eine Partei, die in der Nähe der entsprechenden Partei steht.
Nun sind diese Landtagswahlen was Besonderes, weil wir reden schon seit Wochen darüber. Es ging im Prinzip die Auswertung der Europawahlen im Juni gleich über in die Perspektivgespräche für die Landtagswahlen. Spüren Sie dieses starke Interesse an den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg auch an der Nutzung des Wahl-O-Maten?
Absolut. Wir haben bei der Europawahl 14 Millionen Nutzer gezählt. Das ist ein absoluter Rekord, 5 Millionen mehr als vor 5 Jahren. Und das Gleiche als Trend spielt sich eigentlich jetzt bei den 3 Landtagswahlen ab. Wir haben in Sachsen bereits 500.000 Nutzungen und die entsprechenden Zugriffe spiegeln sich auch in Thüringen und in Brandenburg wieder. In Thüringen haben wir fast 300.000 Zugriffe und in Brandenburg allein am ersten Tag 80.000 Zugriffe. Und wenn man das hochrechnet auf die gesamte Laufzeit, werden wir in allen 3 Bundesländern Nutzungsrekorde erzielen. Das ist ja unsere Aufgabe, die Menschen heranzuführen an die Inhalte der Wahlprogramme und zu motivieren, eine eigene Entscheidung zu treffen und eben nicht Entscheidungen vorzugeben.
So ein starkes Interesse an Politik, freut Sie das?
Ja, das ist ja nicht nur ein starkes Interesse an Politik, sondern man merkt den Einfluss populistischer politischer Argumente auf die entsprechende Wahlentscheidung der Menschen. Und das hat mit sehr vielen Verunsicherungen zu tun, die wiederum wurzeln in den verschiedenen Veränderungsprozessen, mit denen wir tagtäglich zu tun haben. Der Klimawandel, die internationale Politik, aber auch der ökonomische Wandel, die Verflechtungen, die im globalen Kontext passieren. All das sind Herausforderungen, mit denen die Menschen tagtäglich zu tun haben und sie fühlen sich oftmals überfordert. Auch die Politik fühlt sich manchmal überfordert von diesen Herausforderungen. Und da sozusagen klare Antworten, nachvollziehbare Antworten zu finden, ist gar nicht so einfach. Und da schlägt dann meistens die Stunde der Populisten, die so tun, als gäbe es einfache Lösungen. Die gibt es aber nicht.
Im Vorfeld der Wahlen wurde über die Demokratie in Deutschland sehr, sehr intensiv diskutiert. Die einen sagen, wir müssen sie verteidigen, wir müssen sie retten. Andere sagen wiederum, wir müssen sie erstmal wieder herstellen, die es uns abhanden bekommen. Viele sprechen von gesellschaftlicher Spaltung. Spüren Sie das bei Anfragen an die Bundeszentrale für politische Bildung, bei Veranstaltungen, die Sie durchführen?
Das ist eine sehr umstrittene These. Der Soziologe Steffen Mau zum Beispiel behauptet und kann das auch empirisch belegen, dass die vermeintliche gesellschaftliche Spaltung so gar nicht existiert. Hinsichtlich der Werte und der Orientierung der Menschen liegen mehr als 3/4 der Menschen in der Gesellschaft relativ nah beieinander. Aber es gibt sogenannte fragmentierte Öffentlichkeiten in den sozialen Medien und so weiter, wo tatsächlich eine Überhitzung der Argumente, oft viel Aggressivität, viel Ausschlüsse, die praktiziert werden, vorhanden sind und die Leute darauf treffen. Und das suggeriert, als wenn die Gesellschaft komplett gespalten wäre. Aber sie ist eben in bestimmten Triggerpunkten, wenn man so will, in fragmentierten Öffentlichkeiten nicht einer Meinung. Und das suggeriert eben eine gesellschaftliche Spaltung, die sich so nicht belegen lässt.
Rechnen Sie da mit einer besonders starken Teilnahme, eben auch weil die Wahl so ein großes Interesse hervorruft?
Ja, ich glaube, dass die Wahlbeteiligung in den über längere Zeit ja zurückgegangen ist. Und man merkt so eine Art Sockel. Und von diesem Sockel her ist durch die größere Kontroverse im politischen Raum eigentlich eher mit einer stärkeren Wahlbeteiligung zu rechnen. Das haben wir bei den letzten überregionalen Wahlen gespürt. Und man merkt auch, dass in den 3 anstehenden Bundesländern, in Thüringen, Sachsen und in Brandenburg, das Interesse an den Wahlen relativ ausgeprägt ist. Fakt ist, dass die Beteiligung vermutlich mit den Kontroversen, die im Feld stehen, eher wachsen wird.
Das Interview der Woche mit dem Präsidenten der Bundeszentrale für politische Bildung, Thomas Krüger. Haben Sie denn als Bundeszentrale für politische Bildung jetzt nochmal extra Angebote gemacht? Sind Sie vielleicht mit veränderten Strategien auf die Bürgerinnen und Bürger zugegangen?
Ja, wir haben mitbekommen durch Befragung der Nutzenden unserer Website und unserer Angebote, dass es einen sehr großen Bedarf gibt, mehr zu wissen über die Parteien, die zu den Wahlen antreten. Wir haben deshalb mit Wissenschaftlern das Format »Wer steht zur Wahl?« generiert. Das ist ein Angebot, was mit dem Wahl-O-Mat verknüpft worden ist, sodass jeder mehr wissen kann als nur die Thesen, die er beantwortet, sondern kommt dann irgendeine Partei raus, von der man noch nie was gehört hat. Und da eben fundiertes, sachliches Wissen, was aus der Wissenschaft kommt, zur Kenntnis zu nehmen, da gibt es einen großen Bedarf dafür. Zum Zweiten gibt es viele Kooperationen mit den Landeszentralen für politische Bildung, wichtigen Einrichtungen, die über Vor-Ort-Kompetenz verfügen, die mit Schulen, mit Berufsschulen zusammenarbeiten, die sich der Öffentlichkeit in Diskussionen stellen, die manchmal sogar den digitalen Wahl-O-Mat ins Analoge übersetzen und die Kandidaten in den Wahlkreisen einladen, bestimmte Diskussionen miteinander zu führen, zu Thesen des Wahl-O-Mats. Also es gibt eine große Bereitschaft, sich mit den politischen Fragen zu beschäftigen. Und deshalb versuchen wir sehr vielfältig Angebote zu entwickeln, sowohl für die, die einen hohen Bildungsanspruch haben, als auch niedrigschwelliger Angebote, um Sachen zu erklären, um einfach Zusammenhänge darzustellen.
Das sind diejenigen, die durchaus auch auf Sie zugehen, die offen sind für Ihre Inhalte. Der Bundespräsident, der war jetzt gerade mal wieder für 3 Tage in der Region, war in Stendal, hat dort seinen Amtssitz hinverlegt für 3 Tage. Und er sprach dort davon, sein Ziel sei es, die Erreichbaren zu erreichen. Das heißt, es gibt auch viele, wo er denkt, dass er die nicht erreicht. Wie ist das bei Ihnen? Versuchen Sie auch sozusagen irgendwie die zu erreichen, wo man vielleicht von außen drauf geschaut sagen würde, das sind die, die eigentlich nicht erreicht werden oder nicht erreicht werden wollen?
Also man kann sicherlich die Gesellschaft nicht unterscheiden in Erreichbare und Nicht-Erreichbare. Da gibt es eine große Bandbreite. Aber Fakt ist, dass wir uns natürlich zunächst erstmal an die wenden, die überhaupt ansprechbar sind. Wenn wir aber sehen, dass etwa 20-25% der Menschen sich gar nicht mehr in politischen Verfahren beteiligen, enttäuscht sind von politischen Entscheidungsprozessen, jede Reform als etwas Negatives erlebt haben, dann müssen wir uns auch Gedanken machen, ob politische Bildung wirklich nur für die Erreichbaren, also für die Interessierbaren ist oder ob wir nicht vielleicht die Anstrengung unternehmen müssen, auch neue Formate zu kreieren und zu entwickeln, die die Menschen anspricht und erreicht und involviert in Diskussionsprozesse, die sich eigentlich zurückgezogen haben aus den politischen Entscheidungsprozessen. Und da sozusagen sind 2 Sachen ganz spannend. Zum einen ist der ganze Sektor von Social Media, in dem sich viele dieser Menschen auch bewegen, hochinteressant. Wir haben jetzt erste Schritte versucht mit Webvideoformaten, mit Podcasts, mit digitalen Formaten, um eben tatsächlich hier ein bisschen mehr Sicherheit und Boden unter die Füße zu bekommen. Social Media sind sehr schwierig zu bearbeiten, weil dort sehr verkürzt oftmals argumentiert wird und man es zu tun hat mit Schwarz und Weiß, mit links und rechts, mit oben und unten. Das heißt, es gibt immer nur zwei Optionen. Dabei ist eigentlich der entscheidende Spielraum für Politik immer der Graubereich zwischen den radikalen Positionen. Und deshalb ist, glaube ich, Social Media eine sehr wichtige Geschichte. Und das Zweite, Beteiligungsverfahren anzustoßen, indem man auslost. Indem also nicht von vornherein diejenigen, die bereit sind, teilzunehmen, kommen, sondern indem man auch frei auslost und damit Leute anspricht und erreicht, die eigentlich sich nicht gemeint gefühlt haben durch Politik und plötzlich in ihrem Briefkasten eine Einladung bekommen, an einem Bürgerrat teilzunehmen. Und wir haben in vielen dieser Losverfahren mittlerweile gemerkt, dass die Leute motiviert werden, wieder ansprechbar sind, wieder in einem Kreis mit eigentlich unvertrauten Leuten diskutieren, aber eben ihre Position, ihre Meinung, ihre Erfahrungen im Alltag thematisieren können. Und das ist eine Chance.
Sie haben mir den Ball schon zugespielt jetzt mit Social Media, etwas, was viele ja vor allen Dingen mit jungen Leuten assoziieren. Die Nutzung ist eindeutig enorm bei jungen Menschen. Sie haben ein eigenes Format entwickelt, das heißt Fake Train. Bevor wir gleich drüber reden, wollen wir vielleicht mal ganz kurz reinhören und mal eine Vorstellung bekommen, was das eigentlich ist, Fake Train.
Hallo, ich bin Rezo und herzlich willkommen hier zum Fake Train. Und wenn man im Zug sitzt oder im Bus, ist man viel am Handy. Dann geht man immer durch die Feeds durch und swipet da so durch. Und da ist eine Informationsflut, die auf uns einprasselt. Da sind Memes, da ist Werbung, da sind News, aber wieder Meinungsbeiträge. Da sind auch Deepfakes teilweise dabei. Und da zu unterscheiden, was denn davon was ist, das ist gar nicht so einfach. Habt ihr Bock, jetzt ein paar Spiele zu spielen?
Ja.
Und wer am Ende die meisten Punkte hat, der hat gewonnen. Und der Verlierer, der hat verloren und hat halt nichts gewonnen, außer natürlich Wissen.
Was ist das für ein Format und wo kann man das überhaupt sehen?
Das kann man bei Amazon Freeze sehen, aber auch in den Social Media wird das geteilt und ist verfügbar. Auf der Seite der Bundeszentrale selbstverständlich auch. Fake Train ist die Idee, mehr Kompetenz in Sachen Mediennutzung zu gewinnen. Wie der Influencer Rezo, der in seiner Altersgruppe ein unglaubliches Follower-Reservoir anspricht und viele Menschen, die ihm oftmals mehr glauben als klassischem Journalismus. Sozusagen, das ist der Ausgangspunkt für uns, eine Partnerschaft mit Rezo einzugehen, um eben die Leute zu erreichen, die wir sonst auf herkömmlicher Weise nicht erreichen, mit Seminaren oder mit den klassischen Publikationsangeboten der Bundeszentrale oder auch mit Konferenzen, mit Projekten. Und unsere Erfahrung ist, dass wenn wir mit solchen Partnern in den Social Media zusammenarbeiten, die einen Glaubwürdigkeitsvorsprung haben, und das hat Rezo bei seiner Anhängerschaft, dann ist eigentlich eine gute Situation da, um gemeinsam zu überlegen, wie man ein Format entwickeln kann, was eben tatsächlich am Ende des Tages unterscheiden lernt zwischen Werbung und Information, zwischen Reportage und Memes, zwischen all diesen Formaten in einer sich pluralisierenden Medienwelt. Wir nennen das in dem Arbeitsbegriff politische Medienbildung, weil man kriegt heute Medienbildung nicht mehr ohne politische Bildung, ohne die kritischen Kompetenzen, und man kriegt politische Bildung nicht mehr, ohne sich mit den Medien und den Medienkanälen zu beschäftigen.
Erreichen Sie die Jugendlichen oder laufen Sie da sozusagen den Kampagnen der Desinformation hinterher?
Also Desinformation ist immer ein Schritt weiter und man muss mit verschiedenen Techniken der Aufklärung und so weiter hinterher springen. Aber wenn man das sozusagen mit solchen Glaubwürdigkeitsvorsprüngen von solchen Influencern tut, dann hat man eine Chance, Leute zu erreichen aus dem Teil, die sich von Desinformation einfangen lassen. Und da deutlich zu machen, was ist Desinformation und was sind glaubwürdige Informationen, dabei aber nicht anfangen zu indoktrinieren und eine bestimmte Position stark zu machen, sondern die eigene Meinungsbildung, das eigene Nachdenken zu unterstützen, das ist eigentlich das Ziel dieser Auseinandersetzung mit Desinformation. Selber denken ist unser Motto.
Bräuchte es das als Schulfach in den Schulen?
Ja, ich würde sogar sagen, ein eigenes Fach Medien macht angesichts der vielen Verflechtungen gar nicht so viel Sinn, sondern Medien muss eigentlich ein Querschnittsthema in allen Fächern sein. Und natürlich sind Fächer wie Politik, Geschichte und so weiter absolut relevant, um sich eben kritisch damit auseinanderzusetzen und eben auch die medialen Vermittlungsformen kritisch unter die Lupe zu nehmen.
Die Bundeszentrale für politische Bildung, die ist unterwegs auf TikTok, eine Plattform, die ist durchaus umstritten. Jetzt hat der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blinert, gerade eine Altersgrenze für die Nutzung von TikTok gefordert. Er sagt 12 Jahre, erst danach können Jugendliche besser einschätzen, wie sie soziale Medien wirklich sinnvoll nutzen können. Sie sind ja nicht nur Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, sondern eben auch in der Kommission für Jugendmedienschutz. Wie schätzen Sie das ein? Ist das sinnvoll, so eine Altersgrenze?
Ich glaube, dass dieser Vorschlag in die Irre geht, weil auch im Alltag ist er nicht besonders tauglich, weil die Leute natürlich sozusagen in der Schule, im Kindergarten gar nicht auf die Altersgrenzen schauen, sondern TikTok eigentlich genau wie die anderen sozialen Medien tagtäglich genutzt wird. Und deshalb würde ich eher raten, möglichst früh mit Medienbildung zu beginnen. Bereits im Kindergarten kann man das tun, weil viele Kinder zu Hause einfach Mediennutzung realisieren können und Eltern oftmals gar nichts mehr an Interventionsargumenten haben. Kinder sagen, ja, meine Freunde tun das auch und so weiter, ich will mitreden. Und das kann man ja auch alles verstehen. Und da sozusagen viel eher anzusetzen und kritische Zugänge zu der Benutzung von Medien bis hin zu klassischen Sachen wie Fernsehen und so weiter mit in den Blick zu nehmen, das scheint mir das Gebot der Stunde zu sein. Und ansonsten würde ich, was die Altersbeschränkung betrifft, eher von den Inhalten her argumentieren. Da gibt es jede Menge Herausforderungen im Netz, aber auch in der Realität, in einem analogen Bereich, wo Jugendmedienschutz dringend notwendig ist und realisiert werden sollte. Und da sind die Landesmedienanstalten und die Fachleute in den Bundesländern, die sich mit Jugendmedienschutz beschäftigen, auf der richtigen Spur.
Ich möchte mit Ihnen auf die Bundeszentrale für politische Bildung schauen. Da gab es in diesem Jahr harte Kritik von Seiten der AfD. Sie seien nicht neutral. Anlass war ein Video über die Ursachen eines Rechtsrucks in Deutschland. Das Video wurde dann wieder gelöscht. Hatte die AfD da also recht mit ihrer Kritik?
Also es war ja nicht nur die AfD, die kritisiert hat, auch so andere Leute. Das ist das Problem bei Social Media, dass man auch Fehler machen kann. Und wir haben diesen Fehler relativ schnell identifiziert und deshalb wegen einer eher problematischen Einseitigkeit dieses Videos davon Abstand genommen, das weiter online zu halten. Das ist ein Projekt, was mal schiefgegangen ist. Es ist bei uns so, dass wir eine Qualitätskontrolle vornehmen und die ist an dieser Stelle schiefgegangen. Das haben wir kritisch eingeräumt und das heißt aber noch nicht, dass man die Arbeit der Bundeszentrale nicht mehr als ausgewogen erlebt. Neutral ist sie sowieso nicht. Die AfD möchte gerne, dass wir jede Position neutral beurteilen. Rassismus, Homophobie sind aber die roten Linien. Und das Grundgesetz hat hier ganz klare Formulierungen vorgesehen, wie die demokratische Gesellschaft in Deutschland zusammenleben will. Diese Verfassung hat sich dieses Land gegeben und diese Verfassung ist der Maßstab für die politische Bildung, der wir in staatlichem Auftrag nachzukommen haben. Und wenn wir Fehler machen, dann müssen wir diese Fehler auch kritisch eingestehen und unter die Lupe nehmen. Aber der übergroße Anteil unserer Angebote folgt eben den Narrativen des Grundgesetzes und macht deutlich, dass es nicht eine Frage von Neutralität ist, rassistisch zu sein oder nicht. Das kommt für uns nicht in Frage. Das ist für uns ganz klar jenseits der roten Linie. Und solche Kritik muss sich dann die AfD auch gefallen lassen.
Das Interview der Woche mit dem Präsidenten der Bundeszentrale für politische Bildung, Thomas Krüger. Ein Thema, wo Neutralität definitiv nicht gefragt ist, ist die Frage rund um einen NSU-Erinnerungsort und ein Dokumentationszentrum. Da wurden Sie gebeten, vom Bundesinnenministerium eine Machbarkeitsstudie anzufertigen. Was ist Ihr Vorschlag? Wie sieht er aus?
Man muss deutlich machen, dass der NSU kein einmaliges Ereignis ist, sondern dass er sich einreiht in eine Geschichte, wenn man so will, eine große Blutspur des Rechtsterrorismus nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das sozusagen kritisch einzuordnen ins kollektive Gedächtnis des Landes, Das versucht dieses Dokumentationszentrum, in dem es erinnert an die Morde des NSU, aber auch an die Geschichte des Rechtsterrorismus, in deren Kontext diese Taten stehen. Und die Machbarkeitsstudie kommt zu dem Ergebnis, dass es wichtig ist, einen zentralen Ort zu haben, aber auch dezentrale Orte der Erinnerung, nämlich die Orte, an denen 10 Menschen vom NSU getötet worden sind, ermordet worden sind. Und auch an diesen Orten soll es ein, wenn man so will, Mehrortprinzip geben, sodass die Erinnerung keine zentrale, sondern auch eine zugleich dezentrale ist. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wir wollen in diesem Dokumentationszentrum sowohl klassische Hintergrundinformationen geben, als auch archivieren, als auch Sammlungsgegenstände, die zu tun haben mit der Geschichte der Aufarbeitung des NSU, zur Verfügung zu stellen. Und ein Ort steht noch nicht fest, aber was wir glücklicherweise zu verzeichnen haben, ist, dass die Initiative ergriffen worden ist, vom Bundesinnenministerium ein Stiftungsgesetz auf den Weg zu bringen, um eben dieses NSU-Dokumentationszentrum in feste Strukturen zu bringen. Wir sind jetzt bereits mit Vorarbeiten beschäftigt. Wir erstellen eine Wanderausstellung, die durch die Republik touren soll, und wir bereiten ein Digitalpaket vor, sodass man jederzeit an jedem Ort in der Schule, aber auch in der Erwachsenenbildung sich mit diesen Geschichten auseinandersetzen kann und auf eine bestimmte Art und Weise auch die Zeitzeugen einbeziehen kann, nämlich die Angehörigen der Familien, die unermessliches Leid erlitten haben und die es an der Stelle auch zu würdigen und einzubeziehen gilt in diese Formen von Erinnerung.
Das heißt, Sie als Bundeszentrale für politische Bildung werden weiterhin auch bei der Realisierung eingebunden sein?
Bisher ist es so vorgesehen, dass wir diesen Prozess mit unterstützen und begleiten. Dann am Ende des Tages wird ein solches Dokumentationszentrum aber in der Trägerschaft dieser Stiftung, die derzeit gegründet wird, sein. Und dann ist unsere Arbeit an der Stelle zumindest, was das Direkte betrifft, getan. Wir werden das natürlich generell in der Erwachsenenbildung und auch in der Jugendbildung weiterhin als Thema uns auf die Fahnen schreiben, dazu publizieren, Hintergrundwissen bereitstellen, sodass sich jeder eine Meinung dazu bilden kann und eben auch für sein eigenes Handeln Konsequenzen ziehen kann.
Das ARD-Interview der Woche ist immer eine gute Gelegenheit, auch noch ein bisschen mehr über den Gesprächspartner persönlich kennenzulernen. Da wurde, wenn man so ein bisschen rumgoogelt über Sie, immer schon viel immer gefragt über Ihre Arbeit als DDR-Bürgerrechtler, über Ihre Zeit als Senator in Berlin. Es gab ein berühmtes Wahlplakat, auf dem Sie nackt waren, werden Sie immer wieder darauf angesprochen. Ich will das mal sozusagen außen vor lassen und will das aufgreifen, was man auch immer wieder beim Googlen finden kann. Sie haben eine Passion, Jazzmusik, auch die schon in der DDR bis heute. Man kann sie sogar auf der Bühne erleben. Und wir haben hier einen Mitschnitt aus Rudolstadt, wo Sie auf der Bühne standen. Der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung rezitiert dort. Es ist durchaus, wenn man nicht vorbereitet ist, etwas, ich sag jetzt mal, anspruchsvoll zuzuhören. Aber hören wir erstmal rein.
1, 2, 3, 4. Lanka Torgel, Pipi, Zucker, 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 Zucker. Lanka Torgel, Rilp, Rilp. Lanka Torgel, Ziulen, Trill, Luft, Luft, Trill.
Was haben wir da gehört?
Wir haben den Anfang des dritten Satzes der Ursonate von Kurt Schwitters gehört. Kurt Schwitters ist ein Dadaist, der in den 20er Jahren diese Ursonate komponiert hat und etwas vielleicht sehr Witziges getan hat. Er hat nämlich an die Stelle der Töne Silben gesetzt. Und diese Silben spreche ich in diesem Text gemeinsam mit 5 Jazzmusikern. Und das ist meine Passion, irgendwie mich auch anders auszuprobieren und zu erleben. Und das hat sehr viel zu tun mit diesem Freiheitserlebnis, was ich mit freier improvisierter Musik zu DDR-Zeiten erlebt habe. Das war für mich so eine Art Trainingslager, mich auszuprobieren, die Grenzen zu testen und eben auch was Spaßiges, Witziges zu machen.
Ich sagte gerade anspruchsvoll, vielleicht für ungewohnte Zuhörerinnen und Zuhörer, anspruchsvoll auch das zu rezitieren. Kann man das auswendig oder haben Sie da ein Textblatt und lesen das ab?
Ich kann das mittlerweile in großen Teilen auswendig, aber es ist, gibt es so komplizierte Stellen, da brauche ich einfach mein Notenblatt, meine eine Partitur, um mich sozusagen daran festzuhalten und nicht mit den Musikern den Gleichklang zu verlieren.
Damit haben Sie sich gerettet, dass Sie jetzt nochmal frei rezitieren müssen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, für das ARD-Interview der Woche. Thomas Krüger, der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung.
Ja, vielen Dank. Alles Gute.